Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der für heute vorgesehen ist, gehört zu den klangvollsten und schönsten in der Bibel. Wohl auch zu den geheimnisvollsten, denn er hat eine unauslotbare Tiefe. Wie oft habe ich diese Worte an Gräbern oder in einer Friedhofshalle gesprochen, vor Menschen, die wie gefangen waren in ihrem Schmerz, vor Menschen, deren Trauer kaum ein Wort durchdringen kann. Und am Freitag habe ich diese Worte gehört, bei der Beerdigung von Pfarrer Dr. Baldauf in Frankenberg. Die hat Pfarrer Seltmann gehalten und er hat genau auch diese Worte gesprochen. Oft erklingen sie vor Menschen, denen die Klänge biblischer Verse gänzlich fremd waren und die ganz woanders waren in ihren Gedanken und Gefühlen. Und immer drang die Stimme durch, nicht meine, die war oft gebrochen vom Mitgefühl oder zaghaft durch den Zweifel, ob das nicht alles viel zu große Worte sind für das bisschen Hören, das manchen auf dem Friedhof möglich ist. Dennoch, etwas drang durch und kam an. Ich weiß nicht wie, aber ich spürte, diese Sätze verwehen nicht im Raum, drinnen nicht und draußen nicht. Offenbar geben sie Menschen eine Chance, ihr Leben für einen Augenblick in einem großen Zusammenhang zu sehen und sich selbst nicht ganz so klein, so verloren vorzukommen. Hören Sie nun diese Worte mit ihrem fremdvertrauten großen Klang. Sie stehen im Römerbrief im 14. Kapitel. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Eine reiche Erfahrung steckt in diesem Satz. Es sind sozusagen zwei entgegenstehende Perspektiven. Einmal ist es so, dass wir natürlich unser Leben ganz allein führen müssen, wenn wir erst einmal erwachsen sind. Wir erkennen, wer wir sind, wir werden eine Persönlichkeit, wir entdecken unser Selbst. Wir leben also durchaus für uns selbst. Auch das Sterben ist unser ureigenes Ding. Das nimmt uns ja niemand ab. Diesen Weg gehen wir allein. Andererseits leben wir durch andere und für andere Menschen. Und beim Sterben sind wir, wenn das Leben es gut mit uns meint, dann sind vielleicht Menschen in unserer Nähe. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Worte, die uns also weit über uns selbst hinausführen, in eine Welt hinein, nach der wir uns manchmal sehnen mögen, in ein unzerstörbares, für uns unverlierbares Zuhause, in dem wir beheimatet sind. Sozusagen ein Zuhause über dem Zuhause, indem wir täglich ein- und ausgehen. Etwas, das uns Vertrauen gibt, auf eine unerklärliche Weise. Ein Raum, der Geborgenheit nicht von Menschen gemacht. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Da stehen wir unmittelbar vor dem Geheimnis. Manche mögen sich nun einfach in ein solches starkes Wort fallen lassen und aufatmen. Andere mögen vielleicht denken, es wäre ja schön, wenn das wirklich wahr wäre. Aber wie soll das zugehen? Behalten wir den großen Klang der drei Verse im Ohr und hören jetzt, in welchem Zusammenhang sie stehen. Denn der Predigttext ist noch ein wenig weiter. Er geht vom ersten Vers im 14. Kapitel los. Und da heißt es nun, und das wird uns nach allem, was ich bis jetzt gesagt habe, wahrscheinlich schwer verwundern, weil man damit ja nicht rechnet: Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Das klangvolle Geheimnis mit seiner tröstenden Kraft, das wir in diesen wenigen Kernsätzen vorhin gehört haben, das hat noch eine verblüffend andere alltägliche Seite. In der Gemeinde in Rom gab es offenbar erbitterte Auseinandersetzungen um die richtige Glaubenspraxis. Viele werden das ja wahrscheinlich kennen und denen ist auch dieser Anfang dieses Textes vielleicht nicht ganz fremd gewesen. Und außerdem wissen wir ja, dass es in vielen Gemeinden bis in unsere Zeiten hinein und in unsere Gegenwart solche Auseinandersetzungen gab und gibt. Damals in Rom hieß zum Beispiel die Frage: Darf man Fleisch essen, das möglicherweise zuvor bei Opferzeremonien verwendet wurde? Oder muss man bestimmte Feiertage einhalten, etwa die, die aus der jüdischen Tradition kamen? Paulus sagt an dieser Stelle nicht etwa, das ist eh alles wurscht, sondern er respektiert die dahinterstehenden Glaubensüberzeugungen und bindet beide Positionen auf Gott zurück, wenn er sagt, denn Gott hat ihn angenommen. So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich die Positionen, die sie vertreten, das sieht Paulus in ihnen allen. Gott hat ihn angenommen. Es geht also darum, dass unterschiedliche Glaubensauffassungen respektiert werden und nicht etwa zu Streit und Verachtung und Verurteilung führen. Und wie schnell geht das, dass Menschen in einer Gemeinde auf andere herabsehen, die ihren Glauben in einer sehr engen Weise leben? Und das wissen wir ja einfach auch, dass Menschen da sehr unterschiedlich sind. Oder eben, dass Menschen in einer Gemeinde andere verachten, die sich nicht so streng an Regeln halten, die sie als für ihren Glauben verbindlich betrachten. Paulus beschreibt das als einen Konflikt zwischen Starken und Schwachen. Ob wir das heute auch so bezeichnen würden oder ob wir ganz andere Worte dafür finden, wie auch immer, solche Konflikte sind ja da und stellen eine große Belastung für das Miteinander einer Gemeinde dar. die Worte, die so berührend sind und in die Paulus das dann alles eben hineinfließen lässt, erweisen sich als Höhepunkt einer Konfliktklärung. Sie entgiften eine durch Rechthaberei zerstörte Atmosphäre, die das gemeinschaftliche Leben gefährdet. Wenn man diese wenigen Verse eben nur so für sich stehen hat, dann führen sie die Gedanken noch in eine ganz andere Richtung, und ich möchte das trotzdem auch festhalten, weil mir das wichtig ist. Aber sie sind zugleich auch ein Grundsatz, wie mit unterschiedlichen Meinungen, wie mit Konflikten in Gemeinden umgegangen werden kann, nämlich so, dass man einander achtet und versucht zu verstehen, weil wir denn alle Gott gehören. Niemand lebt für sich selber, leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sogar bis ins Sterben hinein geht das so. Wer den großen Zusammenhang aus dem Blick verliert, der wird sich in kleinkrämerischen Streitigkeiten verlieren und Menschen dadurch ins Herz treffen. Verbiestertes und verbittertes Festhalten an etwas, was man für den Stand der Dinge und des Glaubens hält, stört nachhaltig die Gemeinschaft. Und da herrschen dann Intoleranz und Humorlosigkeit, besonders unter Schwestern und Brüdern in der Gemeinde, wo ja eigentlich Offenheit und Liebe herrschen sollten. Die konkreten Dinge, die damals durch die Gemeinde in Rom gingen und die Paulus dazu bewegt haben, diese Sätze zu schreiben, sind ja heute kein Thema mehr bei uns. Also essen oder nicht, das ist höchstens in der Fastenzeit mal noch eine Frage, aber da hat es einen ganz anderen Hintergrund, da geht es meistens so ums Abnehmen. Also das beschäftigt uns weiter nicht, und Feiertage einhalten oder nicht, das ist auch nicht mehr so das große Thema bei uns. Aus unserer jüngeren Vergangenheit würde mir aber als Beispiel einfallen die Auseinandersetzung um den Umgang mit Corona. Ist schon ein bisschen her, bewegt uns aber trotzdem noch. Und auch die Frage nach der Aufarbeitung zeigt ja, dass das noch längst nicht überwunden ist alles. Und es ist einfach so gewesen, dass es zu tiefen Rissen in unseren Gemeinden geführt hat. Und die Frage ist, ob sich da inzwischen etwas heilen lässt mit dem Wissen, dass wir eben alle zu Christus gehören, egal wie wir uns positioniert haben. Ich will das auch hier an dieser Stelle nochmal sagen, Paulus erkennt praktisch beides an und sagt, wenn du dich so entscheidest und das aber in der Verantwortung vor Christus tust, dann hat da kein anderer drüber zu urteilen. Und wenn du dich anders entscheidest, weil du das auch in der Verantwortung vor Christus tust, dann darf dich keiner deswegen verachten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang übrigens auch, was Paulus noch im Anschluss an unseren Predigttext sagt. Und wer das gerne zu Hause mal nachlesen will, Römer Kapitel 14, Römerbrief, da kann man das alles nochmal hintereinander sehen. Das ist Folgendes: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das heißt, mit unseren Entscheidungen, die so oder so sein können und die wir verantwortlich versuchen zu treffen, müssen wir uns alle trotzdem vor Gott einmal verantworten. Jeder von uns und jeder auch für sich. Und daraus schließt Paulus, da gibt es kein Verurteilen hier und in unseren Gruppen und Gemeinden. Da kann sich keiner über den anderen stellen, weil wir da alle selber vor Gott stehen. Das ist der klare und deutliche Hinweis, dass wir gar nicht das Recht haben, andere zu beurteilen, weil wir uns selbst nicht gehören, sondern Gott und der andere eben auch. Die praktische Konsequenz, die Paulus zieht und mit der er diesen Abschnitt in seinem Brief an die Römer dann auch beendet, lautet: Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Paulus hat hier ein Problem bearbeitet, das ihm in der Gemeinde in Rom begegnet ist. Und er hat es mit diesem so unglaublich tiefgehenden Text, dass wir alle Christus gehören im Leben und im Sterben, beantwortet. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Nun haben wir diese Worte noch einmal gehört, die an Gräbern auf so wunderbare Weise sprechen können. Nun sprechen diese Worte zu uns, mitten in unseren Alltag hinein, mitten hinein in Kummer und Freude. Sie sind fast wie ein Lied, sie singen von Glaube und Liebe, von Hoffnung und Vertrauen. Sie singen vom Leben im Leben, vom Leben über dem Leben, vom Leben im Sterben und dem Leben nach dem Sterben. Und das Lied hinter all diesen Klängen singt das Lob Gottes, der Lebensmacht, die unerschöpflich ist. So gehört unser Leben dem Lebendigen unverlierbar. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles menschliche Begreifen, der bewahre uns in Christus Jesus. Amen.